Hallo Christoph.
Hallo Anaida.
Wir leben in Zeiten, in denen der Eindruck entstehen könnte, das Thema Klima und die Sorge ums Klima seien ganz nach hinten gerutscht. Aber das stimmt nicht.
Ich habe eine Zahl im Kopf, die ich kürzlich gelesen habe in einem der vielen Newsletter. Und da steht, dass trotz allem Backlash gegen die Klimamaßnahmen auch in der Schweiz und nicht nur in den USA, muss man sagen, schon fast schon weltweit, dass trotzdem über 80% sich mehr Schutz des Klimas wünschen.
Es sind in genaueren Zahlen 80-89%. Und woher diese Zahlen stammen, das wird uns Samuel Schläfli jetzt dann gleich erklären.
Tatsächlich, manchmal fühlt es sich ja so an, als seien andere politische Krisen dermaßen groß geworden, dass sich niemand mehr wirklich ums Klima kümmert, dass die Prioritäten sich irgendwie komplett verschoben haben, dass das Klima bei vielen schlicht nicht mehr auf der Agenda steht. Und das sieht man ja tatsächlich auch bei uns in der Schweiz, bei der Reaktion auf das Urteil des EGMR in Sachen Klimaseniorinnen zum Beispiel, auch wenn Rösti auftritt und jetzt wieder neue Atomkraftwerke propagiert und so weiter.
Wir haben ja bereits in Episode 59 von nicht allzu langer Zeit darauf hingewiesen, dass es nicht sein kann, eine Krise gegen die andere auszuspielen, dass Krieg und Klimakrise zum Beispiel nicht ganz unterschiedliche Ursachen haben, dass es keine Entscheidung braucht fürs Klima gegen den Krieg. Und viele unserer HörerInnen, viele Menschen auch außerhalb unserer Community, sehen die vielen Krisen wohl in einem Zusammenhang.
Und deshalb gehen wir heute dieser Frage nach, die schon aufgeworfen wurde, nämlich, was denkt die Weltbevölkerung über die Klimakrise?
Eine große Frage. Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Christoph Keller.
Und Anaida Fierz. Und heute bei uns am Tisch Samuel Schläfli. Samuel, du hast die Recherche für diese Episode gemacht. Schön, bist du da.
Hallo Anaida, hallo Christoph.
Hallo Samuel, du bist auf dieses Thema aufmerksam geworden, auch über eins dieser vielen Netzwerke, in die wir eingebunden sind. Und du hast herausgefunden, dass sich eben tatsächlich viel mehr Menschen um das Klima kümmern und sich Gedanken machen, als wir gemeinhin denken. Erzähl mal, wie bist du zu diesen Zahlen, die wir schon genannt haben, denn gekommen?
Ja, also alles begann mit einem Webinar von Covering Climate Now. Das ist ein globales Netzwerk von Klimajournalistinnen, das sich dafür einsetzt, dass die Medien mehr und fundierter über die Klimakrise berichten. Die organisieren regelmäßig interessante Webinare mit Klimajournalistinnen, aber auch mit Forschenden, die sich mit der Klimakrise auseinandersetzen. Und in einem Webinar, an dem ich im April teilgenommen habe, hat das Netzwerk vom 89% Project erzählt.
Kannst du kurz umreißen, um was es in diesem Projekt geht?
Covering Climate Now ruft Journalistinnen und Medien dazu auf, mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit dafür zu schaffen, dass eine überwiegende Mehrheit, wir sprechen hier von etwa 80-89%, je nach Studie, der Weltbevölkerung wollen, dass ihre Regierungen mehr gegen die Klimakrise unternehmen. Als ich diese Zahlen damals am Webinar zum ersten Mal gehört habe, war ich ehrlich gesagt ziemlich verblüfft. 80-89%, kann das wirklich sein? Ich habe mir dann die Studien angeschaut, auf die sich Covering Climate Now stützt. Und ja, es ist tatsächlich so.
Und wir sprechen hier von der Weltbevölkerung, Samuel. Wir sprechen von der ganzen Weltbevölkerung. Und die würde eben zu einer überwiegenden Mehrheit eine strengere Klimapolitik ihrer Regierung unterstützen. Also mehr alternative Energien, mehr öffentlicher Verkehr, Maßnahmen gegen Luftverschmutzung in den Städten, mehr Grünflächen und auch mehr Regulierungen gegen die fossile Industrie. Ist das die Aussage?
Was sich in diesen Studien zeigt, ist genau das, dass die Mehrheit tatsächlich mehr in diese Richtung geht und mehr Aktivismus bezüglich Klimaschutzmaßnahmen von der Politik verlangt.
Jetzt sag doch zuerst mal, Samuel, woher stammen diese Zahlen eigentlich? Wer sagt, dass 80-89% der Weltbevölkerung wollen, dass ihre Regierungen mehr gegen die Klimakrise unternehmen?
Ja, in den letzten Jahren gab es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Studien, die zu ziemlich ähnlichen Ergebnissen kamen. Die Universität Oxford zum Beispiel hat letztes Jahr zum zweiten Mal den People's Climate Vote durchgeführt. Die Vereinten Nationen hatten diese Befragung nach dem Pariser Abkommen von 2015 ins Leben gerufen. Und die neueste Studie zeigt nun, dass in ärmeren Ländern, also in Ländern mit niedrigeren Einkommen, in denen weltweit etwa 4 von 5 Menschen leben, sich 89% der Bevölkerung stärkere Klimaschutzmaßnahmen wünschen. Und in den reicheren Industrieländern sind es immerhin noch immer 67%, also 2 von 3 Menschen, die solche stärkere Maßnahmen unterstützen.
Also konsistente Zahlen. Und dann gibt es noch das Yale Program on Climate Change Communication, von dem ich kürzlich gelesen habe. Das ist ein Programm der Universität Yale in Connecticut. Und dieses Programm gilt quasi als globaler Goldstandard der Meinungsforschung im Klimabereich.
Die machen immer wieder sehr detaillierte Studien spezifisch für den US-amerikanischen Kontext. Und die letztjährige repräsentative Umfrage für die USA zeigt, dass 54% der Bevölkerung entweder alarmiert oder zumindest besorgt über die Klimakrise sind. Also selbst in diesem sehr polarisierten Land. Die Zahlen zeigen auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Amerikanerinnen alarmiert oder besorgt sind, etwa doppelt so hoch ist, wie dass sie die Klimakrise offen anzweifeln oder sogar kategorisch ablehnen. Das sind nämlich nur 22%. Sprich, es gibt noch immer Klimalügnerinnen und Zweiflerinnen, auf jeden Fall, aber die sind einfach eindeutig in der Minderheit.
Und schließlich war ja noch diese Studie, die letztes Jahr in Nature Climate Change veröffentlicht wurde und viel Aufsehen erregt hat.
Richtig, eine Studie von Ökonominnen der Universitäten Bonn, Frankfurt und Kopenhagen. In dieser Studie wurden rund 130.000 Menschen in 125 Ländern nach ihrer Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen befragt. Also ein unglaubliches Unterfangen. Und dreimal dürft ihr raten, auch dort war das Ergebnis ziemlich eindeutig.
Also konsistente Zahlen weltweit, die gehen von 54% in den USA, 67% in Europa bis hin zu 80-89% Zustimmung für schärfere Klimamaßnahmen.
Samuel, du hast mit einem der Autoren dieser Studie gesprochen. Und zwar mit dem Verhaltensökonomen Armin Falk. Er forscht an der Universität Bonn und leitet dort das Institut für Verhaltensökonomik und Ungleichheit. Wieso beschäftigt sich gerade ein Verhaltensökonom mit der Klimakrise?
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und habe das mit Armin Falk besprochen. Und er hat mir erklärt, dass der Human Factor, also das Verständnis für das menschliche Verhalten, absolut zentral sei für gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Klimagerechtigkeit. Also technische Innovationen seien zwar durchaus wichtig, klar, aber ohne Verhaltensänderung sei die Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit schlicht nicht möglich. Und hier kommt nun die Verhaltensökonomie ins Spiel, die dem menschlichen Verhalten unter bestimmten Bedingungen nachgeht. Also die versucht, dieses Verhalten besser zu verstehen.
Armin Falk, du hast es gesagt, Armin Falk und seine KollegInnen haben nun also 130.000 Menschen nach ihrem Verhalten befragt in sehr, sehr vielen Ländern. Wie haben sie das gemacht?
Das haben sie natürlich nicht einfach alleine gemacht.
Ja, es war sind nicht von Haustür zu Haustür gegangen, stelle ich mir vor. Ja.
Genau, es waren auch nur 4 Hauptautoren und Autorinnen der Studie, also natürlich konnten sie das nicht selbst machen. Nein, sie haben dafür mit dem Gallup World Poll zusammengearbeitet, einem Umfrageinstitut, das regelmäßig Telefonbefragungen in globalem Umfang durchführt. Dadurch ist die Studie auch repräsentativ. Also sie repräsentiert etwa 92% der Weltbevölkerung. Erst dadurch konnte garantiert werden, dass die Studie auch repräsentativ ist. Das ist in diesem Umfang einzigartig.
Das klingt sehr spannend, Samuel. Hören wir doch jetzt ein Gespräch mit Armin Falk. Was haben die Verhaltensökonominnen in ihrer Studie genau herausgefunden?
Ich habe Armin Falk als erstes gefragt, was die Forschenden zu dieser Studie motiviert hat und wo dabei ihr Hauptinteresse lag.
Was uns vor allem interessiert hat, wenn es um die Frage geht, wie ist die Einstellung zum Klimawandel und gibt es Möglichkeiten zu hoffen oder zu vermuten, dass es Verhaltensänderungen gibt, waren mehrere Faktoren. Und da ist erst einmal die Ausgangsüberlegung, dass der Klimawandel ein öffentliches Gut bedroht. Also Klimaschutz ist ein öffentliches Gut oder wir sagen auch Gemeinschaftsgut, also ein Gut, an dem wir alle partizipieren, von dem wir alle profitieren, was aber gleichzeitig eben auch enorme Trittbrettfahrerprobleme erzeugt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Ihre CO2-Bilanz verbessern, profitiert jeder davon, aber Sie haben erst einmal die Kosten davon. Das ist ja auch eines der Hauptargumente, warum Staaten oder Regionen oder auch Unternehmen oder auch Individuen häufig sagen, dass sie nicht dazu bereit sind, etwas zu tun. Also wir haben es mit einem öffentlichen Gut zu tun, einem globalen Gemeinschaftsgut. Und wenn man sich da aus der Verhaltensökonomik fragt, was sind eigentlich so entscheidende Verhaltensfaktoren, die beeinflussen, ob Menschen in einer Art von Situation etwas beitragen oder auch, wir sagen auch, kooperieren, dann sind es vor allem vier Faktoren und die haben wir uns dann auch angeschaut. Das eine ist, wie hoch ist eigentlich überhaupt die Wertschätzung für dieses öffentliche Gut, für dieses Gemeinschaftsgut? Das zweite ist, gibt es eine normative Unterstützung dafür, dass wir kooperieren sollten? Also das wäre so eine Frage, sollten wir etwas gegen den Klimawandel tun? Das dritte ist die politischen Rahmenbedingungen. Ist es so, dass wir finden, dass Politik mehr tun sollte? Und das vierte ist, dass wir häufig dann kooperativer sind, wenn wir auch vermuten oder glauben können, dass andere auch kooperativ sind. Wir nennen das bedingte Kooperation. Und diese vier Faktoren haben wir in vier verschiedenen Fragen eingefangen. Die erste, also die Wertschätzung erst einmal für dieses Gemeinschaftsgut war, und das ist auch die wichtigste Frage, finde ich, in dieser Arbeit, weil sie es auch ökonomisch konkret macht, was das bedeutet, eine Verhaltensänderung oder eine Bereitschaft eben für Kooperation, für das Klima auch mit eigenen Kosten oder eigenen finanziellen Einbußen eben auch leben zu wollen. Die Frage lautet, sind Sie bereit, monatlich 1% des Haushaltseinkommens aufzugeben, wenn das den Klimawandel bekämpft? Diese 1%, die entspricht etwa Schätzungen, was die Höhe der Eindämmungskosten des Klimawandels angeht. Das sind so Schätzungen, die sich auf das IPCC beziehen.
Also das würde heißen, wenn die gesamte Weltbevölkerung wirklich 1% ihres Einkommens für den Klimaschutz zur Verfügung stellen würde, dann würde das die Anpassungskosten an die Klimakrise
jedenfalls
das abdecken, oder?
Ja, so in etwa diese Größenordnung jedenfalls. Die Frage soziale Normen, also wie ist eigentlich so die normative Sicht der Bevölkerung auf das Thema, haben wir so gefragt, stimmen Sie der Aussage zu, dass Landsleute in meinem Land mehr tun sollten, um den Klimawandel zu bekämpfen? Also da ist diese Dimension des Sollens, das Normative, enthalten. Die politische Dimension haben wir gefragt, Zustimmung zu der Aussage, dass die nationale Regierung mehr tun sollte, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und was die Erwartungen angeht über das Verhalten der anderen, haben wir uns bezogen auf diese 1% Einkommensfrage, also die Frage, bin ich bereit, 1% meines monatlichen Haushaltseinkommens aufzugeben, um den Klimawandel zu bekämpfen. Danach haben wir gefragt, die gleiche Frage stellen wir vielen Menschen in ihrem Land. Stellen Sie sich vor, von 100 Befragten, wie viele bejahen diese Frage, wie viele verneinen die Frage? Das heißt, wir fragen, wie hoch ist meine vermutete oder erwartete Bereitschaft meiner Landsleute, also meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger, 1%, die Bereitschaft, 1% des Einkommens aufzugeben.
Und hier ist ja sehr interessant, habe ich gesehen in der Studie, da gibt es ja eine relativ große Diskrepanz, oder?
wenn ich das richtig gesehen habe, zwischen denjenigen Menschen, die geantwortet haben, wie viel sie selbst eigentlich oder dem Prozent an Antworteten, die selbst 1% ihres Einkommens zur Verfügung stellen würde und der Vorstellung über die anderen, wie viel Prozent dass das tatsächlich machen würden.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Vielleicht können wir da gleich nochmal kurz ein bisschen genauer nochmal drauf eingehen, wenn Sie möchten.
Gerne.
Aber Sie haben vollkommen recht. Wir beobachten eine Wahrnehmungsdiskrepanz oder eine Wahrnehmungsfehler in beträchtlichem Umfang und das auch noch in jedem Land. Also wir sind sozusagen als Kollektiv sowohl die Schweizerinnen und Schweizer oder die Deutschen meinetwegen oder die Weltbevölkerung tatsächlich kooperativer, als wir es von uns selber glauben. Häufig ist es sogar so, dass die Mehrheit glaubt, dass sie in der Minderheit ist. Also während die Zustimmung zu der Frage, ob man bereit ist, gegen Klimawandel zu kämpfen, sehr hoch ist, ist die vermutete Bereitschaft in den jeweiligen Ländern deutlich geringer. Vielleicht sage ich kurz was zu den Zahlen überhaupt, weil die waren, wie ich finde, überraschend hoch. Und vielleicht sogar auch überwältigend hoch, was, glaube ich, auch mit dazu beigetragen hat, dass diese Studie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Zur ersten Frage, 69% der globalen Population gibt an, bereit zu sein, auf 1% ihres monatlichen Haushaltseinkommens zu verzichten. Das variiert natürlich zwischen den Ländern. Die Zustimmungsraten gehen von 30%, das ist der geringste Wert in einem Land, bis über 90%, das wären dann die höchsten Zustimmungswerte. Aber in 114 von 125 Ländern, die wir untersucht haben, ist die Zustimmung über 50%. Also es gibt eine ziemlich große und breite Mehrheit auf dieser Welt, die bereit ist, Geld aufzugeben, um den Klimawandel zu bekämpfen. Noch höher ist die Unterstützung der sozialen Normen. Also auf die Frage, sollten meine Landsleute mehr tun im Kampf gegen den Klimawandel, sagen 86%. Ja, das heißt, es gibt ein sehr stark geteiltes Wertefundament, sowohl innerhalb der Länder, aber auch, wenn man es jetzt global betrachtet. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass diese Studie über 90% der Weltbevölkerung repräsentiert. Die Welt ist sich sozusagen einig in der normativen Beurteilung des Klimawandels als großen Problem und dass wir mehr tun sollten. Und das spiegelt sich auch in der Frage oder der Antwort auf die Frage wider, ob die nationalen Regierungen mehr tun sollten. Hier sagen 89%, dass es mehr politische Aktionen ihrer Regierung geben sollte.
Das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Ja. Also das hat mich, wie ganz viele, glaube ich, die das zum ersten Mal gehört haben, hat das stark überrascht. Ja. Ich finde das doch sehr, sehr ermutigend, ja, dass 89% der Weltbevölkerung sich anscheinend einig ist in dieser auch gewissen Dringlichkeit gegen den Klimawandel vorzugehen. Waren Sie selbst ebenfalls überrascht oder haben Sie mit solchen Zahlen gerechnet?
Nein, ich war auch überrascht. Ich hatte es gehofft, dass es eine ordentliche Zustimmung gibt natürlich. Aber als Wissenschaftler kann man das zwar hoffen, das ist aber dann letztlich irrelevant, weil da muss man eben dann reporten, was die Zahlen und die Fakten und die Daten sagen. Und das hat mich dann doch überrascht. Aber genau wie Ihre Überraschung und meine Überraschung da ist, ist die sozusagen komplett kompatibel mit dem, was wir finden. Denn wenn wir die Leute fragen, wie hoch sie denn glauben, dass die Zustimmung ist, sind die Werte eben auch sehr viel tiefer. Also diese Überraschung teilen wir sozusagen auch mit den Probanden, die wir hier befragt haben weltweit. Während die Zustimmungswerte sehr hoch sind, ist die Einschätzung darüber relativ gering. Das ist übrigens ein Muster, was wir auch in anderen Politikfeldern regelmäßig finden. Und vielleicht können wir ganz am Schluss noch ein bisschen darüber sprechen, was das auch zum Beispiel für den Schutz von Demokratien bedeutet. Wenn wir zwar in Wahrheit, in Tat und Wahrheit, wenn man es befragt, in einer großen Mehrheit Demokratie als beste Regierungsform betrachten, gleichzeitig aber glauben, dass eine deutlich geringere Anzahl in unserer Bevölkerung diese Vorstellungen teilt. Also ja, also wir finden hohe Zustimmungswerte. Es gibt Variationen zwischen den Ländern, aber insgesamt eine sehr hohe Zustimmung und gleichzeitig aber auch eine Unterschätzung, was diese Bereitschaft angeht. Und die ist deswegen auch, vielleicht um das nochmal ein bisschen deutlicher zu sagen, die ist auch deswegen problematisch, weil die Bereitschaft beizutragen eben häufig davon abhängt, was wir glauben, ob auch andere bereit sind, etwas zu tun. Das ist das, was ich vorhin schon mal mit bedingter Kooperation beschrieben habe. Hierzu gibt es zahllose Studien aus dem Labor, aus Feldexperimenten und so weiter, die immer und immer wieder das Gleiche zeigen. Wenn ich glaube, dass viele beitragen, dann tue ich das auch. Wenn ich glaube, niemand trägt bei oder wenig tragen bei, dann bin ich auch nicht bereit, beizutragen. Also die Menschen sind in dem Sinne, in der Mehrheit jedenfalls, keine knallharten Egoisten, die sagen, ist mir völlig egal, ich trage nie bei, ja, ich bin ein Egoist. Sind aber auch keine Engel und unbedingten Altruisten, die sagen, ist ja egal, ob die anderen beitragen, ja, ob jemand die Spülmaschine aufräumt, aber ich mache das immer, ja, ich bin einfach ein guter Mensch. Beides ist eher selten. Die allermeisten von uns gucken, was machen die anderen, und wenn die anderen ja kooperativer sind, sind wir es auch. Deswegen spielt diese Einschätzung so eine wichtige Rolle. Und deswegen ist es eben so interessant zu sehen, dass es hier diese Lücke gibt, um das vielleicht nochmal ein bisschen mit Zahlen zu untermauern. Wir hatten ja gesagt, 69% der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, sagt im Schnitt, dass sie bereit ist, 1% ihres Einkommens für den Kampf gegen den Klimawandel einzusetzen. Wenn man jetzt fragt, wie viel glaubst du denn sind dazu bereit, ist die Antwort nur 43%. Das heißt, es gibt hier eine 26% Punkte Gap, also ein Unterschied von 26% Punkten zwischen der tatsächlichen Klimakooperation und der erwarteten oder vermuteten Klimakooperation.
Das heißt dann also eigentlich, dass die Menschen zwar eher dazu bereit wären, selbst in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren, das aber nicht tun, weil sie eben denken, dass eigentlich viele andere nicht dazu bereit sind.
Absolut.
Und das ist
absolut
dann dieser Gap,
ja,
oder?
Genau. Also diese Fehlwahrnehmung, man könnte ja sagen, das ist sozusagen eine akademische Fußnote oder irgendwie eine soziologische Petitesse oder so. Man könnte sagen, naja, da irren sich die Leute eben. Und es gibt viele Beliefs, von denen ich sagen würde, ja, das ist dann halt so, ja, wir haben wüsteste Vorstellungen über alles Mögliche und oft ist das nicht so wahnsinnig wichtig oder interessant oder bedeutungsvoll. Aber für dieses Phänomen ist es eben sehr wichtig. Es spielt eine zentrale Rolle, unsere Einschätzung über andere. Tatsache ist, wir sind zu pessimistisch und das ist eben, weil wir bedingt kooperativ sind, unmittelbar relevant für unsere Kooperationsbereitschaft. Auf der Länderebene unterschätzen 81% der Leute die Bereitschaft ihrer Landsleute. Also über 80% unterschätzen die Bereitschaft ihrer Landsleute. Und wir finden dieses Pattern, das ist eben auch nicht jetzt nur irgendwie in Österreich oder Ungarn oder so, sondern nein, das ist auf der ganzen Welt. Wir finden genau dieses Pattern genau in jedem Land. Natürlich immer ein bisschen unterschiedlich im Ausmaß, aber vom Pattern her immer dasselbe. Vielleicht zusammengefasst, dieser Befund, nur 30% der Weltbevölkerung glaubt, dass die Mehrheit der Bürger ihres Landes bereit ist, persönlich Kosten auf sich zu nehmen im Kampf gegen den Klimawandel. Und in Wahrheit ist es ja, wie wir gesehen haben, sind es 69%. Mit anderen Worten, die Mehrheit glaubt in den allermeisten Ländern, sie ist in der Minderheit. Und wenn man sich selber klein denkt oder meint, man sei schwach, dann ist man de facto auch schwach. Und deswegen halte ich diese, man nennt das auch pluralistische Ignoranz, also diesen Wahrnehmungsfehler, dass wir eine falsche Vorstellung über die Werte oder Normen oder Verhaltensweisen anderer haben, für so absolut zentral und auch wichtig.
Und wo sehen Sie die Gründe für diese pluralistische Ignoranz? Liegt es an den Medien? Liegt es an unserem grundsätzlichen negativen Bias gegenüber der Realität? Oder wo liegen die Gründe dafür?
Tatsächlich wissen wir es nicht so genau. Und ich halte es eben für eine der nächsten großen Fragen. Und ich arbeite auch gerade schon daran, das noch ein bisschen besser zu verstehen. Was wir können, ist so ein bisschen spekulieren. Und Sie haben schon ein paar Punkte genannt, die ich auch genauso sehe. Ich glaube, es gibt verschiedene Akteure hier und es gibt verschiedene Ursachen. Ein Akteur ist sicherlich die Rolle der Medien. Warum ist das so? Wir reden hier über ein Thema, was ich so unter dem Stichwort Aufmerksamkeitsökonomik verbuchen würde. Nämlich, dass Medien gerne das Außergewöhnliche berichten. Die reden gerne über die Ränder, über das Fantastische, das Ungewöhnliche, das Außerordentliche und so weiter. Das Problem ist, diese Dinge sind aber häufig entweder falsch oder zumindest nicht repräsentativ für ein bestimmtes Phänomen. Also ich sage das mal in so einer Metapher. Wir führen das Interview, Sie sitzen in Basel. Ich vermute mal, jeden Tag hilft jemand oder viele Menschen helfen jeden Tag einer sehbehinderten Person bei Rot über die Straße oder einem Kind oder so und so weiter. Ja. Darüber wird aber nie berichtet. Das ist aber der Regelfall. Das ist das Normale. Das ist so, wie wir normalerweise funktionieren, weil die meisten Menschen sind anständig und teilen einen Wertekonsens, wie man sich verhalten soll und wie eben nicht. Und dann passiert es mal, dass jemand das nicht tut. Es kommt zum Unfall und darüber wird dann berichtet. Und alle regen sich auf und reden vom Werteverfall und so und unterschätzen in diesem Moment, und das ist das Problem, dass selbst wenn diese Nachricht wahr ist, und häufig sind solche Nachrichten, wenn man genauer hinschaut, dann auch gar nicht ganz so, wie sie da berichtet wurden. Die werden dann auch noch mal ein bisschen hochgeführt. Was wir dann nicht machen, ist zu reflektieren darüber, dass das die Ausnahme ist, sondern wir nehmen das sozusagen at face value, wie man das so auf Englisch sagen würde. Wir sagen, okay, dann ist das eben so, dann scheint das jetzt ein interessanter Update in meinem Beliefsystem zu sein. Menschen sind irgendwie doch viel schlechter, als ich es gedacht habe. Nein, es stimmt nicht. Darüber wird nur nicht berichtet, dass sie gut sind. Warum? Weil es langweilig ist, weil es nämlich der Normalfall ist. Was da auch zu führt, das ist das, was man falsche Ausgewogenheit nennt in der Berichterstattung. Das kann man sehr schnell versinnbildlichen in so einer Talkshow-Format. Die Talkshow, die lebt ja von der Kontroverse. Das heißt, ich brauche einen Pro und ich brauche einen Contra. Jetzt habe ich zwei Leute eingeladen. Der eine ist so ein Klimaaktivist und der will immer was gegen Klimawandel tun. Ja, wem setze ich dem jetzt gegenüber? Ja, so ein Klimaleugner. Ein Dr. X aus Y, ja, der jetzt irgendwelche steilen Thesen vertritt, die alle wissenschaftlich nicht haltbar sind. Aber um so eine scheinbare Ausgewogenheit herzustellen, wird dieser Person eben Sendezeit eingeräumt. Und das halte ich für komplett falsch, weil es hat nichts mit der Repräsentation des eigentlichen Problems zu tun. Kommt aber bei jemand, der sich mit der Thematik nicht so beschäftigt, möglicherweise so an, naja, die einen sagen so, die anderen sagen so, man weiß es also offensichtlich nicht so genau. Ne? Eins gegen eins, ja, so. Das ist natürlich nicht die richtige Sichtweise, aber sie ist sehr naheliegend. Und ich mache den Hörerinnen oder Hörern einer solchen Sendung auch gar keinen Vorwurf. Ich kann mich auch mit den allermeisten Themen nicht beschäftigen, sind alle sehr schwierig. Und dann passiert das sehr leicht, dass man sich auf diese Weise dann aufs Glatteis führen lässt.
Also das wäre eigentlich ein Appell dann auch an die Redaktionen, eben sie, unbedingt. Die Gesprächspartnerin viel gezielter auszuweilen und gegen diese False Balance eigentlich anzugehen und das mitzudenken von Anfang
absolut,
an.
Absolut, absolut. Es zumindest auch in den Kontext zu stellen und zum Teil auch Fact-Checking und diese Dinge eben auch in der Sendung selber schon, und zwar unmittelbar, nachdem die Aussagen kommen, auch direkt zu präsentieren. Heute ist das mit KI und so weiter, ist ja überhaupt nicht mehr schwer. Kann man ja direkt mitlaufen lassen. Und es geht ja auch nicht darum, Meinungen kann ja jeder haben und Interessen kann jeder haben in der Demokratie und die soll sie auch vertreten mit friedlichen und gewaltlosen Mitteln und so weiter. Dagegen spricht nichts. Niemand kann den Anspruch haben, dass alle die gleiche Meinung oder Interessen vertreten. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht dagegen, einen Eindruck einer Wertigkeit, einer Aussage dadurch zu erzeugen, dass man eine Plattform bereitstellt, von der jemand vermuten muss, dass sie einen berechtigten Raum einnimmt, berechtigt in einem objektiv naturwissenschaftlich fundierten Raum. Und das ist eben sehr häufig nicht der Fall. Man kann eine Sendung machen und sagen, ich bin gegen Klimaschutz und man kann auch Leute dazu interviewen. Das kann man machen, das ist nicht das Problem. Aber man sollte nicht den Eindruck beim Hörer vermitteln, das sei eine gleichwertige Aussage in einem naturwissenschaftlich objektiven Sinne jedenfalls. Wir haben jetzt über Medien gesprochen. Es gibt weitere Akteure. Eine sind Interessengruppen, und zwar Interessengruppen, die wollen, dass wir das Klimaproblem leugnen oder dass wir pessimistisch sind. Das sind nämlich Leute, die mit Treibhausgasemissionen und so weiter nach wie vor gutes Geld verdienen oder auf die eine oder andere Art und Weise Sorge haben, dass der Kampf gegen Klimawandel ihr Geschäftsmodell vielleicht beeinträchtigt. Und diese Interessengruppen sind sehr stark. Ich mache das meine Analogie. Es ist sehr lange schon bekannt gewesen, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Und trotzdem gab es von der Tabakindustrie gesponserte Gutachten und Kampagnen und Geschichten, die dann erzählt wurden und so weiter, dass das alles im Grunde genommen so nicht ist und so nicht stimmt. Und ähnliche Dinge passieren auch im Thema Klimawandel, wo uns bestimmte Interessengruppen eben bestimmte Dinge einreden. Und einer der beliebten Narrative an dieser Stelle ist eben, ach ja, aber die Leute wollen ja auch gar nicht. Ja, wenn es drauf ankommt, dann wollen sie ja dann doch nicht. Dann ist es ja doch wie immer jeder selbst der Nächste. Und das ist eben einfach nicht wahr. Diese Leute gibt es, aber sie sind eben nicht in der Mehrheit. Und nur weil irgendjemand das gerne sagt, vielleicht, und da sind wir bei der dritten, beim dritten Akteur, zum Beispiel Politiker, die dann sagen, na ja, warum tust du nichts gegen Klimawandel? Ja, die Leute wollen das ja nicht. Und wir sind ja Demokraten und überhaupt. Und vielleicht hat er seine eigenen Interessen, ja, und steht unter Druck von Lobbygruppen und so weiter. Und dann wird das eben als Entschuldigung verwendet. Ich mache ja nur, was die Leute wollen. Die Leute wollen ja nicht. Ich frage mich immer, woher will diese Person das in diesem Moment eigentlich immer so genau wissen? Also ein guter Check ist immer, wenn man sagt, okay, das ist ein starkes Statement. Was ist eigentlich Ihre Evidenz? Ja, woher wissen Sie das eigentlich so genau? Ne? Und das heißt, es werden also Dinge gesagt, ja, die Leute wollen nicht, um sich selbst und sein Nichtstun vielleicht zu entschuldigen oder auch um Lobbyinteressen zu stärken. Das Problem ist, indem das dann gesagt wird und das Hunderttausende hören, kommt es wieder zu einer Irritation meiner Vorstellung darüber, was die Leute denn hier in diesem Land eigentlich wollen. Und dann werde ich auch vielleicht ein Stück weit wieder pessimistischer.
Und sehen Sie da eine Möglichkeit, dass genau solche Arbeit, eigentlich wie Sie sie leisten, eben die Ergebnisse dieser Studie, dass die dazu beitragen, diesen Bias eigentlich eben auch zu korrigieren? Also zum Beispiel auch in der Politik, wo natürlich genau solche Arbeiten ja eigentlich als Grundlage dienen können, um auch solche Behauptungen über Mehrheit und Minderheit zu hinterfragen oder zu korrigieren.
Ich glaube das, ich hoffe das und ich wünsche mir das auch. Ich kann das aus der Reaktion auf die Studie auch ein Stück weit bestätigen. Viele NGOs, viele Zeitungen, viele Interessengruppen, auch UN, Vereinte Nationen und so weiter sind auf die Studie aufmerksam geworden, haben darüber berichtet, haben das für ihre Arbeit weiter verwendet. Es gab also da große Initiativen. Insofern glaube ich, genau das ist, was wir brauchen. Es geht ja auch nicht darum, um das vielleicht auch mal deutlich zu sagen, Wissenschaft zu instrumentalisieren, um irgendwelche Träumereien zu stützen. Das ist also meine Verantwortung als Wissenschaftler ist in erster Linie, über objektive Tatsachen aufzuklären, so gut wie man das kann. Es geht nicht darum, hier irgendwelche gewünschten Meinungsbilder zu erzeugen. Aber wenn dann eben diese objektiven Meinungen tatsächlich so sind, wie sie jetzt in unserer Studie waren, dann finde ich, dann sollte man sie auch tatsächlich proaktiv teilen und auch mitteilen, auch verständlich machen, einfach um dieser Ignoranz, dieser pluralistischen Ignoranz ein Stück weit auch etwas entgegenzusetzen.
Jetzt, Sie sprechen in Ihrer Studie auch sogenannte Social Tipping Points an, also soziale Kipppunkte. Das sind Punkte, in welchen sich ein gesellschaftliches System sehr rapide verändert, sich neue Normen herausbilden. Ja. Was sagt diese Studie oder die Ergebnisse der Studie über solche möglichen Tipping Points aus oder wie solche vielleicht sogar gefördert werden könnten auch?
Wir beobachten die in der Studie selber nicht. Wir haben bei der Interpretation der Ergebnisse ein Resultat etwas stärker noch mal hervorgehoben, was mit dieser Idee von Tipping Points zusammenhängt. Und das ist die Komplementarität der Antworten auf die Fragen, die ich vorhin beschrieben habe. Also was wir meinen ist Folgendes, die Bereitschaft, 1% des Einkommens aufzugeben im Kampf gegen den Klimawandel, ist sehr stark positiv korreliert auch mit meiner Vorstellung oder der Vorstellung der Menschen in den Ländern, dass wir mehr tun sollten, also mit den sozialen Normen, und auch, dass die Politik mehr tun sollte. Also alle diese drei Faktoren sind untereinander stark korreliert. Das heißt, es gibt sogenannte Komplementaritäten. Und das ist häufig gemeint bei so Tipping Points. Das heißt auch, dass wenn ich einen Faktor jetzt weiter nach oben treibe, automatisch möglicherweise den zweiten und dritten auch mit nach oben bringe. Kausale Evidenz, um es auch, um auch mal die sagen wir mal, Einschränkungen jetzt hier vielleicht auch mal deutlich zu machen, die haben wir nicht dafür. Wir finden dieses korrelative Pattern und diese Art von Komplementarität, und die legt nahe, dass es zu sowas wie sozialen Tipping-Dynamiken kommen kann. Aber das beobachten wir in unseren Daten nicht. Wir haben die Leute nur einmal gefragt und wir haben auch keine kausale Evidenz dafür, dass sozusagen ein Faktor einen anderen Faktor mit nach oben zieht. Ich halte es allerdings für sehr wahrscheinlich, dass es so ist.
Also würde das bedeuten, dass wenn jetzt diese Mehrheit, die sich in der Minderheit wähnt, ein Verständnis dafür kriegt, dass sie die Mehrheit ist, die mehr Klimaschutz fordert, dass dies andere Faktoren mit sich ziehen können, also andere Glauben, andere Normen bezüglich Klimaschutz, und ebenso eigentlich es zu einem Social Tipping Point kommen könnte.
Genau, das ist gemeint. Und warum das so sein könnte, das hat eben damit zu tun, dass diese Faktoren hier korreliert sind. Und es gibt natürlich noch viele, viele weitere Faktoren, die wir gar nicht gemessen haben. Also zum Beispiel wähle ich vielleicht eher eine Partei, die sich für den Klimawandel einsetzt, wenn ich denke, dass sie Erfolgschancen hat. Und die hat natürlich mehr Erfolgschancen, wenn ich glaube, dass viele Leute die wählen. Und ich glaube eher, dass Leute die wählen, wenn ich glaube, dass viele Leute ein Interesse am Klimaschutz haben. Wenn die dann aber am Ende mehr wählen, dann gibt es auch mehr Klimaschutz. Das heißt, mein Belief, dass es tatsächlich so sein könnte, dass viele das auch gut finden, wird dann sogar noch mal verstärkt. Und so gibt es eben alle möglichen Faktoren, die sich untereinander verstärken können. Der entscheidende Punkt ist, und deswegen glaube ich, trifft die Studie auch in den Kern des Problems, ist, dass man nicht das Gefühl hat, dass man in einer Minderheit ist, dass man nicht das Gefühl hat, man ist allein. Also eine NGO hatte da einen Bericht zu gemacht mit vielen Vertretern, Vertreterinnen auch aus der Klimaszene. Und die haben das sogenannte You're not alone. Und genau das ist der Punkt. Und wenn man das mal verstanden hat, dann ist man auf einmal mutiger, geht vielleicht weiter raus. Das treibt dann wieder andere an. Und so kann dann eben sich so eine Bewegung auch verstärken. Und so können sich positive Momente und Motivationen gegenseitig verstärken.
Jetzt zieht sie in der Studie grundsätzlich ein sehr positives Fazit, hatte ich das Gefühl. Ja. Sie schreiben nämlich, dass die Ergebnisse zeigen, dass sich die Welt in ihrem normativen Urteil über den Klimawandel und der Notwendigkeit zum Handeln grundsätzlich einig ist. Und ich würde sagen, aus meiner Perspektive steht das irgendwie in krassem Kontrast zu den aktuellen politischen Entwicklungen. Also wenn wir zum Beispiel sehen, eben was jetzt gerade in den USA passiert, oder auch wieder Rückzug aus dem Klimaabkommen von Paris, neue Unterstützung von Gas- und Ölförderung. Wir sehen das aber in ganz vielen anderen Ländern auch. Selbst hier in der Schweiz hat die Klimapolitik oder Klimaschutz nicht mehr die Relevanz, die es noch vor ein paar Jahren hatte. Wie bringt man das zusammen? Also auf der einen Seite eben dieses angebliche Verständnis über die Notwendigkeit zum Handeln und andererseits dieser politische Rückzug eigentlich bezüglich Klimapolitik.
Ich würde da gerne so verschiedene Dinge zu sagen und erhebe aber gar nicht den Anspruch, hier jede Widersprüchlichkeit auch vielleicht auflösen zu können. Ich fange mal mit einer Sache an. Wenn die Politik sich so verhält, wie Sie sagen, dann würde ich sagen, ist sie eben schlechte Politik. Warum schlecht? Weil sie eben gerade nicht die Interessen der Mehrheit vertritt. Sie behauptet es vielleicht, da sind wir wieder beim Thema von weiter oben, vielleicht weil sie es tatsächlich glaubt, dass die Menschen das nicht wollen, vielleicht auch, weil es Interessen gibt, also auch aus anderen Gründen, dass man es vielleicht Leuten noch einredet und so weiter. Aber es ist keine gute Politik, weil sie nicht im Interesse der Leute ist. Und wer das Gegenteil behauptet, der soll mir gerne dazu seine Daten schicken. Denn mir reicht nicht zu sagen, ich habe mit meinem Nachbarn gesprochen und überhaupt und oder ja, so das, was sich irgendjemand selbst so überlegt hat. Und davon haben wir genug. Wir brauchen Evidenz und wir haben versucht, zu dieser Frage Evidenz beizusteuern. Wer bessere Evidenz hat, der soll sie beibringen. Und ich werde sofort die bessere Evidenz vertreten und nicht meine, wenn es denn eine gibt. Das zweite ist, wenn die Leute so eine Politik machen, weil die Wahrnehmung falsch ist, dann sollten wir eben etwas gegen diese falschen Wahrnehmungen tun. Und dann sind wir auch bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Das Dritte ist aber, ist der Widerspruch, den Sie hier aufmachen, und ich weiß, was Sie, also ich empfinde das auch ähnlich und ich höre das natürlich auch an verschiedenen anderen Stellen und auch im Bundestagswahlkampf beispielsweise war das häufig das Thema, dass Klima eben kein Thema ist und so weiter. Auf der anderen Seite laufen wir hier auch schon direkt wieder in die Falle, von der wir weiter oben geschrieben haben, denn es gibt sehr viele sehr positive Meldungen zum Klimawandel und es gibt sehr viele sehr positive Entwicklungen. Ich will dem Narrativ, da passiert nichts, es geht alles nur rückwärts und mit Trump und USA, beziehungsweise Trump und der nationalen Regierung haben sie tatsächlich natürlich einen Punkt, wie soll man das leugnen, aber Bundesstaaten wie Kalifornien und so weiter verhalten sich ganz anders und sehen auch Entwicklungschancen, gerade deswegen, weil die Rückkehr zum fossilen Brennstoff wahrscheinlich eben ökonomisch keine gute Idee ist, genau wie fast alles, was der Trump macht, für die USA schlecht ist, also ich rede gar nicht für andere Länder, ist auch das wahrscheinlich für die USA selber keine so gute Idee. Die Chinesen haben das längst begriffen und sind in der Klimaentwicklung deutlich weit vorne und man sieht das mittlerweile auch an den Marktanteilen für Schlüsseltechnologien und so weiter. Vielleicht laufen wir da auch in eine Falle, indem wir sagen, wir sehen die Welt schon wieder zu schlecht, schlechter als sie nämlich ist. Ich will nur ein paar Beispiele nennen, ohne mir den Vorwurf einhandeln zu wollen, dass ich naiv bin. Denken Sie an die Treibhausgasreduktion gegenüber 1990, über 30%. Denken Sie an den EU Green Deal, ja, wo Investitionen in hunderten Milliarden Beträgen avisiert sind und so weiter. Also ich kann diese Liste auch weiter fortsetzen. Ich glaube, wir brauchen mal wieder mehr auch diese Geschichten, um eben diesem Eindruck zu widersprechen, es tut sich nichts und die Leute wollen das nicht. Ich glaube, dass die Leute in weiten Teilen schon viel weiter sind, als es in den Medien oder auch in der Politik kolportiert wird. Und deswegen bin ich auch zumindest verhalten optimistisch.
Das war also Verhaltensökonom Armin Falk, der an der Universität Bonn unter anderem zu Klimafragen forscht. Das ist super interessant, aber Samuel, diese ganzen Ergebnisse, diese 89%, das ist ja alles basierend auf Befragungen. Ist das denn auch wirklich das, was die Menschen tun würden? Oder sagen sie das nur? Geht das irgendwie aus dieser Studie hervor?
Das ist natürlich ein guter Punkt, der sehr wichtig ist. Aber wir wissen aus früheren verhaltensökonomischen Studien, dass Antworten und tatsächliches Verhalten wirklich sehr stark übereinstimmen. Auch weil die Befragungen, die finden ja anonym statt. Ja, also es werden dabei keine Namen genannt. Insofern sind Verzerrungen aufgrund von sozialer Erwünschbarkeit, also dass man nur sagt, was man denkt, was eben sozial erwünscht ist. Diese Verzerrungen sind relativ gering. Das zeigen frühere verhaltensökonomische Studien. Hinzu kommt, dass das Team um Armin Falk zusätzlich eine Studie in den USA durchgeführt hat mit etwa 8000 Teilnehmenden. Und in dieser Studie haben die Wissenschaftlerinnen den Befragten tatsächlich Geld gegeben, dass sie spenden konnten, zum Beispiel für Klimakompensationen. Und dabei zeigte sich, wer spendete, also realistisch, real spendete, und wer entsprechend antwortete in den Befragungen, das korrelierte sehr stark. Es gibt also ziemlich viel Evidenz aus der Verhaltensökonomie und aus der Sozialpsychologie, die zeigt, dass die Antworten das tatsächliche Verhalten der Befragten relativ gut abbilden.
Was nur kurz angetönt wurde, aber vielleicht weißt du noch mehr dazu, Samuel, es gab auch regionale Unterschiede. Die Menschen antworten anders, je nachdem, wo sie leben, je nachdem, wie ihre Lebensrealität aussieht.
Tatsächlich. Und vor allem zeigen sich Unterschiede zwischen Staaten mit hohen Einkommen und Staaten mit tieferen Einkommen. Bei Befragten in den reichen Industrieländern lag die Bereitschaft, auf 1% des Einkommens zu verzichten, deutlich tiefer als in Ländern mit tieferen Einkommen im globalen Süden. Also dort, wo die meisten Menschen schon heute stark von der Klimakrise betroffen sind. Das heißt, je höher also das Pro-Kopf-Brutto-Inlandprodukt, desto geringer die Kooperationsbereitschaft. Oder anders gesagt, die Bevölkerung in denjenigen Ländern, die viel Geld hätten, um in Klimaschutz zu investieren, darunter natürlich auch die Schweiz, sind weniger dafür bereit als die Bevölkerung in Staaten, wo dieses Geld weitgehend fehlt. Zusätzlich zeigt sich auch ein starker Zusammenhang zwischen der durchschnittlichen Jahrestemperatur in verschiedenen Staaten und der Bereitschaft der Bevölkerung in diesen Staaten zugunsten von Klimaschutz auf Einkommen zu verzichten. Also je exponierter ein Land für Klimarisiken ist, desto größer ist die Bereitschaft, in Klimaschutz zu investieren.
Und ich glaube, das haben wir ja auch in der reichen Schweiz gesehen, immer dann, wenn ein heißer Sommer war oder jetzt vielleicht auch nach der Katastrophe, die sich im Lötschental in der Gemeinde Platten ereignet hat, steigt die Sensibilität für die Klimafrage und steigt auch wieder die Bereitschaft, sich für dieses Thema zu interessieren und auch sich zu engagieren. Ich glaube, da gibt es tatsächlich so etwas wie eine Korrelation. Aber was ich jetzt interessant finde an dieser Aussage und an dieser Studie ist, und was mir auch Mut macht, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist, dass ich plötzlich so sehe, es geht eigentlich darum, dass viele Menschen das Gleiche machen. Also es gibt so eine Art Coping-Verhalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn andere beginnen, etwas gut zu machen, versuche ich das auch.
Und das ist das, was ja Armin Falk oder was wir im Gespräch auch thematisiert haben mit diesen Social Tipping Points. Ja.
Ganz genau.
Also da kann eine Lawine entstehen, eigentlich an einer sozialen Dynamik, die dann wirklich weit größere Veränderungen ermöglicht, die vielleicht heute noch gar nicht denkbar sind.
Und da gibt es ja diese Studie, die ich auch mal gelesen habe, was ist eigentlich die Motivation von Menschen, eine Photovoltaikanlage auf ihr Dach zu stellen? Und es ist nicht so sehr die Frage nach der Energieeffizienz, nicht so sehr die Frage nach der Klimawirksamkeit, sondern es ist oft und vor allem, dass der Nachbar schon eine hat und dass der Nachbar eben sehr zufrieden ist mit der Rendite dieser Anlage. Also da sehen wir, dass oft eben ganz andere Motivationen irgendwie wirksam sind hin zu einer positiven Veränderung.
Aber hier sehen wir auch, dass dies wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit braucht, weil es ist ja offensichtlich, dass sich diese 89% in den Parteiprogrammen und den aktuellen politischen Prioritäten nicht widerspiegeln. Also diese Anlagen sind noch nicht gebaut, bei deinem Nachbar oder bei dir.
Und vor allem, was wir noch immer nicht haben, ist, dass uns Politikerinnen und Politiker diese neue Normalität auch als ein gutes Versprechen vorleben und vorzeigen und in diese Richtung gehen wollen.
Und da klafft anscheinend eine riesige Lücke. Armin Falk spricht ja davon, dass die Klimakrise ein öffentliches Gut bedroht, ein globales Gemeinschaftsgut, wie er das nennt, eines, an dem wir alle partizipieren, von dem wir auch profitieren. Dieser Aspekt leuchtet mir auch ein und das hat auch etwas Verbindendes. Daher auch die Schlussfolgerung, dass wir häufig kooperativ sind, wenn wir glauben oder vermuten, dass andere auch kooperativ sind, dass dieses Gemeinschaftsgefühl entsteht.
Und hier glaube ich einfach, dass gerade die Medien und auch wir als Journalistinnen eigentlich eine sehr wichtige Rolle spielen, genau in dieser Abbildung auch von der Mehrheit. Ja. Wir haben es vorhin gehört, also solange natürlich die Mehrheit immer das Gefühl hat, sie sei in der Minderheit, entsteht diese soziale Dynamik nicht, die am Ende dann auch wieder Druck auf die Politik aufbaut. Ja. Und ich glaube, wir als Journalistin, wir müssen uns sehr genau überlegen, auch welches Bild wir mit unseren Berichten, mit unseren Podcasts und Filmen von der Welt zeichnen und wie das wiederum das Verhalten auch dann von einzelnen Individuen beeinflusst. Und da wären wir dann natürlich wieder beim Thema, das wir auch schon hier im Podcast hatten, dieses Constructive Journalism, der eben nicht nur auf die Probleme fokussiert, sondern auch Lösungen zeigt. Und für mich Teil dieses Abbilds der Lösung ist eben auch das Abbild der tatsächlichen Mehrheiten. Ja. Und nicht der gefühlten Mehrheiten, sondern der tatsächlichen Mehrheiten, die wir in den Studien wiederfinden.
Der evidenten Mehrheiten, müssen wir sagen. Der gesicherten Mehrheiten, müssen wir sagen, ja.
Also ich finde eben, es ist super wichtig, einfach, dass wir den Fokus ein bisschen wegnehmen von diesen sehr oft sehr lauten Minderheiten, die den Willen der Mehrheit zu Verhaltensänderungen eigentlich anzweifeln und die oft stark von eigenen wirtschaftlichen Eigeninteressen auch geleitet sind. Den sogenannten Merchants of Doubt, wie sie die Historikerin Naomi Oreskes auch nennt. Also Händler des Zweifels eigentlich, die mit Millionenbudgets ihre eigenen Interessen mit großen Öffentlichkeits- und Medienkampagnen als vermeintliche Mehrheitsmeinungen darstellen können.
Und die natürlich, und da sind wir wieder bei der guten alten Machtfrage, einfach schlicht und ergreifend ihre eigenen Pfründe und ihre eigenen Interessen verteidigen und denen es tatsächlich nicht, dass um das geht, was du angesprochen hast, Anna, um dieses gemeinsame Gut und dieses gemeinschaftliche Gut, das nicht nur unser Klima ist, sondern eben auch die ganze Biosphäre darin eingeschlossen, auch die ganze Biodiversität.
Und eben, ich denke, gerade hier spielen wir Medienschaffenden eine wichtige Rolle, dass wir eben dieser stillen Mehrheit wirklich auch eine Stimme geben und sie zu einer lauten Mehrheit machen.
Und ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit der Leitsatz dieses Podcasts, den wir hier produzieren.
Danke also, Samuel, dass du dieses Thema eingebracht hast.
Danke euch.
Danke, Anaïda. Danke, Samuel.
Bevor wir aufhören, noch das. Denkt daran, dass Treibhaus nur existieren kann mit eurer Unterstützung. Danke, dass ihr uns unterstützt.
Und dieses Unterstützen geht ganz einfach. Geht auf unsere Webseite treibhauspodcast.ch, klickt dort auf den Button Unterstützen. Der Rest erklärt sich von selbst und geht sogar teilweise sehr automatisch. Wir freuen uns über jeden noch so kleinen Beitrag. Danke tausend.
Und nächstes Mal verabschieden wir uns noch nicht ganz in die Sommerferien, sondern wir fragen uns vielmehr, wie ein Tourismus ausschauen könnte, der nicht zur Zerstörung des Planeten beiträgt, sondern sogar helfen kann, diesen zu schützen.
Und wir würden dann in diesem Fall auch nicht mehr von Tourismus sprechen und wir hätten da bereits ein paar Ideen.
Ich freue mich drauf. Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab, für diese Episode mit den Recherchen von Samuel Schläfli, mit Lena Schubert, Esther Petsche, Olivier Christe, Anja Kolmus, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna-Ida Viertz und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch. Treibhaus gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt, auch auf Frida, dem Kulturmagazin, und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns per Mail an mail@treibhauspodcast.ch und schreibt uns auch gerne auf Instagram, auf LinkedIn und wo auch immer ihr uns findet.